NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und unser Thema: Was ist daran links? Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. Das Thema in dieser Redezeit, einige Zeit nach den G20-Ausschreitungen. Es gibt nun viele Fragen an die Linken im Land. Müssen sie sich abgrenzen von der Gewalt? Wie steht es mit der Akzeptanz auch von Gewalt, um aufmerksam zu machen, Protest gegen das System zum Ausdruck zu bringen? Oder wird hier pauschal etwas unterstellt? Welche Rolle spielen überhaupt Autonome und der Schwarze Block in dem politischen Spektrum? Was genau meint der Begriff Gewalt und wie könnten andere Protestformen aussehen? All das wollen wir in dieser Redezeit klären. Thomas Christus hat die Frage auch schon in Hannover gestellt. Hier einige Antworten.
Politisch links ist alles, was darauf ausgerichtet ist, den doch immer weiter voranschreitenden Unterschied zwischen Arm und Reich auszugleichen.
Gut, bei dem G20-Gipfel, das war sicher was anderes. Da waren internationale Gruppen zugange, die dann plötzlich vielleicht ihre Gewaltfantasien, ihre Gewaltlust ausleben wollten. Wobei ja sehr viele auch dabei waren, die gegen manche politische Handlung waren. Und man kann ja auch wirklich nicht immer alles anerkennen, was die Politiker oben machen, nicht?
Also die Linke ist auch sehr different, ne? Also da gibt es dann eben den berühmten Schwarzen Block, der dann doch auf Randale in erster Linie aus ist. Ich glaube nicht, dass man da immer verpflichtet ist, sich davon zu distanzieren.
Der Normale, der für eine linke Einstellung steht, steht nicht für einen, ich sage mal, gewaltsamen Aufstand, sondern eher für eine politische, friedliche Veränderung. Dass es immer irgendwelche Extremisten gibt, die gibt es aber bei den Rechten genauso. Das kann man leider nicht verhindern, aber ich glaube nicht, dass generell links für sowas steht.
Wir haben eigentlich nur noch ein Proletariat, das sich nicht politisch aktiv zeigt. Und deshalb gibt es eigentlich auch kein echtes Links. Es gibt zwar eine linke Politik bei uns, aber die ist so wie jede Politik auch, die dreht ihr Fähnchen.
Und was ist Ihre Meinung? Wie links ist Gewalt in der politischen Auseinandersetzung? Rufen Sie gerne an 08000 441777. Die kostenfreie Telefonnummer ins Redezeitstudio 08000 441777. Oder Sie schreiben uns, auch das ist möglich, unter ndr.de/redezeit. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste heute Abend. Zum einen Dr. Wolfgang Kraushaar. Er ist Politikwissenschaftler bei der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Langhammer.
Ich glaube, wir wollen heute Abend ja nicht jetzt nochmal Ereignisse in Hamburg durchdiskutieren, sondern wir wollen wirklich klären, wo die linke Position ist. Dazu müssen wir, glaube ich, aber auch nochmal Begriffe klären. Also kann man denn Linksextremismus, Linksautonome, Linksradikale alle jetzt da subsumieren unter einem Begriff oder müssen wir da nochmal unterscheiden?
Man muss auf jeden Fall unterscheiden, natürlich, das ist schon Ihrer Frage, glaube ich, angelegt. Aber was mich zum Beispiel sehr stört, dass man für die Zuordnung von staatlicher Seite dieser Ausschreitung einen Begriff allein strapaziert, nämlich den des Extremismus. Man hatte interessanterweise in den ersten Jahren der Bundesrepublik stattdessen Verwendung gefunden beim Begriff des Radikalismus. Und das ist sehr interessant, weil der Begriff des Radikalismus, der ja auf Radix zurückgeht, auf die Wurzel, den Dingen an die Wurzel zu gehen und so weiter, der ist analytisch einfach von einem gewissen Vorzug gegenüber dem des Extremismus. Wenn jemand extrem ist, dann wird er nur positioniert innerhalb einer bestimmten Zuordnung. Bei Radix kommt so etwas Analytisches rein. Und es ist schade, dass dieser Begriff aufgegeben worden ist, weil man damit eigentlich nur noch Etikettierungen bedient.
Auch dazu kommen wir in der folgenden Stunde noch detaillierter. Ich begrüße auch Dr. Thomas Seibert. Er ist Philosoph und Vorstandssprecher des Instituts Solidarische Moderne. Auch an Sie einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Dr. Seibert, auch bei Ihnen nochmal die Frage, die Unterscheidung. Es gibt den Begriff des Linksextremismus in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig lange. Das sind um und bei erst 20 Jahre.
Ja, da kann ich mich Herrn Kraushaar nur anschließen. Das ist tatsächlich ein neu eingeführter Begriff. Das ist im Unterschied des Begriffs des Linksradikalismus keinen, den die betreffenden Leute für sich selbst verwenden, sondern eine Zuschreibung von außen und eine Zuschreibung, die von vornherein das Gemeinte unter negatives Vorzeichen setzt. Jeder ist spontan der Meinung, dass etwas Extremes zumindest problematisch ist, während bei etwas Radikalem ist die Deutung doch offener.
Und noch einen weiteren Gast darf ich begrüßen, nämlich Alfred Eibel von ATTAC Deutschland. Er ist Mitglied des ATTAC Koordinierungskreises. Herzlich willkommen in der Runde auch an Sie.
Ja, guten Abend.
Müssen Sie sich jetzt in der letzten Zeit öfter rechtfertigen oder werden Sie öfter gefragt, wie es bei Ihnen steht, sich zu distanzieren?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich eine klare Position. Und ATTAC ist ja auch in friedenspolitischen Bereichen unterwegs und für uns ist Gewalt ist keine Lösung für Probleme. Das sagen wir in den friedenspolitischen Aktivitäten und wir können dann schlecht sagen, das gilt überall auf der Welt, aber in Hamburg nicht. Also von daher ist die Position klar, aber genauso klar ist für uns, dass zum Beispiel ziviler Ungehorsam auch eines der Mittel, uns auszudrücken ist. Und da ist dann natürlich bei zivilen Ungehorsam immer die Frage, dass es der eine sagt, das ist Ungehorsam, der andere spricht schon von Gewalt. Und da sind wir ja genau bei der spannenden Frage, wo hört Ungehorsam auf und wo fängt Gewalt an? Also diese Grenze ist ja nie klar definiert, hängt immer ab von den Positionen, hängt immer ab auch vom Ergebnis. Also von daher, offene Frage.
Und auch das interessiert uns natürlich in der Begriffsdefinition, nämlich Gewalt zu definieren. Wo fängt für Sie Gewalt an, Herr Dr. Krauser?
Das lässt sich mit einem Satz einfach nicht beantworten, weil es zunächst mal auch die Frage der jeweiligen Perspektive ist. Wollen Sie das von staatlicher Seite aus definiert haben? Wollen Sie das von Seite der Protestierenden her definieren? Es gibt ja zum einen den Begriff der strukturellen Gewalt. Das ist sozusagen der Versuch der Objektivierung. Und daraus wird ja abgeleitet dann auch die Frage, ob man Gegengewalt anwenden könne. Aber da scheiden sich bereits die Geister, weil nämlich bestimmte Bereiche von staatlicher Seite diesen Begriff überhaupt nicht akzeptieren, weil sie die Befürchtung haben, dass daraus eine besonders problematische Legitimierung von potenzieller Gewalt erfolgen würde. Also Sie sehen, das sind ganz offene Problemstellungen und man sollte sich davor hüten, voreilig sozusagen Gewalt definieren zu wollen. Das ist nicht so einfach.
Die Frage auch an Sie, Herr Dr. Seibert. Ist eine Sitzblockade, eine Demonstration, bei der sich vielleicht auch schon Vermummte untergemischt haben, ist das schon Gewalt?
Gewalt mag das sein, aber in dem Moment sagt das jetzt noch gar nichts. Wenn ich eine Sitzblockade mache, dann zwinge ich Leute, wieder ihren Willen auf mich und meine Position Rücksicht zu nehmen. Und in diesem Sinne kann man von Gewalt sprechen. Aber da bin ich genau bei dem, was Herr Krauser schon gesagt hat. Gewalt ist ein so komplexes und vielfältiges Phänomen. Wenn ich einfach mit einem kleinen Bogen anfange. Wir wollen ja nicht in die Details von Hamburg gehen, aber bestimmte Sachen muss man ja wieder aufrufen. Das ganze Treffen in Hamburg diente dem Empfang einer Reihe von Herren. Herrn Putin, von dem wir wissen, was seine Armee in Aleppo angerichtet hat. Herrn Erdogan mit Zehntausenden von Verhafteten, Entlassenen und, was immer vergessen wird, über 500.000 in die Obdachlosigkeit gebombten Kurdinnen und Kurden. Die saudische Königsfamilie verantwortlich für die Massaker im Jemen. Insofern war das Geschehen in Hamburg von Anfang an ein Treffen von Gewalttätern. Und unsere Regierung ist jetzt ja da nicht weit von entfernt. Mit Herrn Putin, mit Herrn Erdogan ist man engstens verbündet. Man nutzt ihn zur Abwehr der Migranten. Man ist aber auch eng mit der saudischen Königsfamilie verbündet, die aus deutschen Rüstungsfabriken beliefert wird. Also da haben wir Gewalt. Ja? Das wäre die eine Seite des Bogens, um es mit Hamburg zu verbinden. Ich würde aber auch den Begriff strukturelle Gewalt aufnehmen, von dem Herr Krauser gesprochen hat, sagen, wir leben unter Verhältnissen auch in der Normalität unseres Alltagslebens, die Gewalt durchherrscht sind. Wenn ich in dieser Gesellschaft nur überleben kann, indem ich eine Arbeit annehme, und das ist ein Zwang, ein gewaltförmiger Zwang, den niemand sich entziehen kann, dann ist auch das Gewalt. Und es wird offensichtlich dort, wo Leute ihr Überleben nicht mehr sichern können, weil sie keine Arbeit bekommen oder weil sie Arbeiten annehmen müssen, die sie unter anderen Umständen nie annehmen würden. So, das ist ein Bogen. Dazwischen sind noch jede Menge andere Gewaltverhältnisse und Gewaltphänomene angeordnet. Mhm. Und die Sitzblockade ist ein Moment, dass man ernsthafterweise, wenn man es genau beschreibt, als eine gewaltsame Handlung beschreiben muss. aber offensichtlich, ich brauche nur zu erinnern an das, was ich vorher gesagt habe, offensichtlich ihre Legitimität hat.
Aber um da jetzt auch nochmal den Gegenpunkt einzunehmen oder nochmal nachzuhaken, letzten Endes war es eine Veranstaltung, bei der sich genau alle wichtigen Staatschefs, Regierungschefs treffen sollten, um dann zusammen zu beraten und zu Ergebnissen zu kommen, die dann im großen Chaos ja zumeist untergegangen sind. Und die einzelnen bilateralen Beziehungen, gerade auch, Sie haben Herrn Erdogan angesprochen, ich glaube, dafür haben wir extra Redezeiten. Das müsste man, glaube ich, auch nochmal sehr viel differenzierter betrachten, aber generell muss es doch möglich sein, dass in einer Demokratie ein Treffen und ein Gespräch und ein Miteinander ins Gespräch kommen ermöglicht wird, Herr Seibert.
Ich glaube, dass eine Demokratie auch entscheiden kann, genau das nicht zu wollen oder darüber in eine Debatte einzutreten, die mehr ist als einfach nur ein freundliches Gespräch am runden Tisch, sondern es gibt eine Regierung, die anerkannte Gewalttäter übelsten Ausmaßes in eine Großstadt einlädt, die diese Großstadt dann für eine ganze Woche in einen Ausnahmezustand versetzt. Und es gibt andere Teile derselben Demokratie, die versuchen, sich die Straßen zurückzunehmen, sich die Stadt zurückzunehmen und zu sagen, diese Leute haben hier keinen Platz. Ich würde das als solches zunächst noch als demokratische Debatte bezeichnen.
Wie gesagt, wir wollten ein bisschen auch weg von den Geschehnissen in Hamburg, aber natürlich ist es schwierig zu trennen und die Beispiele liegen natürlich auch gerade noch so frisch zurück, dass sie uns allen in Erinnerung sind. Auch an Sie, Herr Eibel von Attac Deutschland, noch die Frage, wo oder wie definieren Sie Gewalt in der politischen Auseinandersetzung?
Ich denke, ein einfacher Punkt ist zum Beispiel, wenn es um Gewalt gegen Menschen geht, was meines Erachtens gar nicht geht. Das ist der eine Punkt, wo man, denke ich, eine klare und eindeutige Grenze ziehen kann. Wo die Diskussion schwierig wird, ist quasi dann bei diesen ganzen Themen, die darunter liegen. Wir werden, oder wir haben jetzt hier auf Hamburg wieder zurückgekommen, versucht sozusagen den Gipfelablauf zu stören, indem wir eben die Zufahrtswege blockiert haben, was teilweise gelungen ist, was teilweise nicht gelungen ist. Aber wir können ja auch in die Zukunft schauen. Wir werden beteiligt sein an den Protesten gegen den Braunkohleabbau unter dem Stichwort Ende Gelände. Und auch da geht es darum, sozusagen die Profitmaschine Braunkohletagebau zu blockieren. Und da werden wir genau wieder in die Diskussion hineinlaufen. Ist es gerechtfertigt unter dem Thema Umweltschutz, Klimakatastrophe und natürlich auch mit den Fragen, die Giftstoffen, die bei der Verbrennung von Kohle austreten, gerechtfertigt das sozusagen eine Besetzung des Braunkohletagebaus oder nicht? Das ist genau der springende Punkt. Und da gibt es eben unterschiedliche Einschätzungen. Wir sind der Auffassung, es ist gerechtfertigt. Ich bin mir aber sicher, es wird in der Politik Positionen geben, die das nicht als gerechtfertigt ansehen.
Unser Thema in der Redezeit. Was ist daran links? Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns an. Was ist Ihre Meinung? Wie links ist die Gewalt gerade in der politischen Auseinandersetzung Ihrer Meinung nach? Rufen Sie an 08000 441777. Nochmal die Nummer zum Mitnotieren. 08000 441777. 1777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Und das hat Martin Voss aus Bückeburg gemacht. Er schreibt, was genau meint der Begriff Gewalt? Die Grundlage jeder Kultur ist die Gewalt. Die Philosophen des antiken Griechenlandes wären nie auf die Idee gekommen, den Sklavenstand in Frage zu stellen. Arbeit stumpft ab und ist dem Denken abträglich. Die strukturelle gesellschaftliche Gewalt übertrifft die strafrechtliche Gewalt in einer nicht vorstellbaren Dimension. Herr Dr. Seibert, ist das das, was Sie vorher vielleicht auch schon angesprochen hatten, also der Gewaltbegriff, wo setzt man an, von wo nach wo setzt sich Gewalt durch?
Das ist genau das, was ich vorher auch gesagt habe und deswegen habe ich ja auch den dafür eingeführten Begriff der strukturellen Gewalt eingeführt. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt betonen, dass ich das nicht nehme, um das eine gegen das andere aufzurechnen. Es macht überhaupt keinen Sinn, in ein Aufrechnen zu kommen. Die Dinge liegen nicht so einfach, dass man sagen kann, weil wir in Verhältnissen leben, die von struktureller Gewalt durchherrscht sind. Und das sind unsere Verhältnisse, unsere Lebensverhältnisse ganz eindeutig. ist Gewalt per se gerechtfertigt. Das wäre eine Position, die ich nicht teile. Dennoch, wenn man über Gewalt spricht und wenn man, so wie man in den letzten Wochen über linke Gewalt gesprochen hat, kann man nicht ausblenden, unter welchen Umständen sie statt hat. Und insofern würde ich die Verbindung zwischen der strukturellen Gewalt, die eben beispielsweise, ich sagte das ja schon, in dem Zwang begründet liegt, ein gesichertes Überleben nur unter der Annahme letztlich jeder nur irgendmöglichen Arbeit finden zu können. Insofern ist das natürlich etwas, wo bei der Debatte von Gewalt der Anfang gemacht werden muss. Aber nicht in einem Sinne des Aufrechnens und nicht in dem Sinne, dass damit jede spezifische Gewaltaktion auch schon gerechtfertigt wäre.
Herr Eibel, lassen Sie mich bei Ihnen nochmal nachfragen. Sie haben ja schon geschildert, um auch mal wegzukommen vom Hamburg- und G20-Themen, was Ihre nächsten Projekte sein könnten. Und Sie haben angesprochen, also der Kohleabbau steht da ganz oben. Nochmal die Frage, wo setzt da Gewalt an? Also geht es darum, mit einer Sitzblockade ein Kraftwerk zu blockieren oder wäre dann auch schon ein Sachschaden, indem man zum Beispiel Maschinen kaputt macht oder zumindest so weit lahmlegt, dass sie nicht mehr im Kohleabbau eingesetzt werden kann? Wäre das auch schon ein probates Mittel?
Nein, es geht erst einmal um Blockade. Und nicht um Zerstörung, weder Beschädigung von den Mitarbeitern, dass die zu Schaden kommen, die dort sind, noch wollen wir sicherstellen, dass auch die ganzen Aktivisten, die teilnehmen, wieder heil aus der Blockadeaktion rausgehen. Das steht an oberster Stelle. Und es geht auch darum, nicht darum, die großen Bergbautagemaschinen zu zerstören, sondern es geht darum, eine symbolische Aktion durchzuführen. Und das geht quasi, die Kraftwerke von der Kohleversorgung abzuschneiden. Das ist das Ziel. Und da reicht eine Blockade aus, da muss man nichts kaputt machen.
Wobei ja eben Sachschäden auch gerne mit eingepreist werden, weil effektiv und eben ein sehr deutlicher, sichtbarer Angriff auch Materialismus ist, Herr Dr. Kraushaar. Wo sehen Sie, also ab wann greift so ein Argument, dass man sagt, man hat jetzt Autos auch von Familien abgebrannt, einfach weil man ein Zeichen setzen wollte gegen Materialismus? Oder noch mal weiter gefragt, findet man da nicht immer Punkte, wo man ein Gegenzeichen setzen könnte?
Also ich halte das für eine sehr gefährliche Argumentation, zu glauben, man könnte Gewaltanwendungen zu sozusagen der symbolischen Aktion einfach zuordnen oder zurechnen, weil man dann glaubt, sich mit diesem Schritt gleichzeitig dieser Gesamtproblematik enthoben zu haben. Und das ist natürlich ein großer Irrtum. Also ich möchte unbedingt Folgendes sagen, der bisherige Verlauf des Gesprächs hat ja zwei, wenn man so will, konzentrische Kreise erzeugt. Das eine ist der Kreis um die Frage nach der Regelverletzung, von welchem Punkt an geht die Regelverletzung über Sitzblockaden, über passive, potenzielle Gewalt über in tatsächliche Gewalt. Das ist ein sehr umstrittener Komplex, das wird auch vom Bundesverfassungsgericht im Übrigen als ein widersprüchlicher Komplex in der Urteilssprechung so behandelt. Es hat das Mutlangen-Urteil gegeben wegen einer Sitzblockade im Zusammenhang mit den Protesten gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss in den 80er Jahren. Und dort hat man zum Teil halt den protestierenden Sitzblockierern ja Recht gegeben, dass das durchaus möglich ist, sozusagen in einer passiven Weise etwas zu blockieren, ohne dass das von der Polizei oder vom Staat insgesamt als Gewaltaktion ausgelegt wird. Aber das ist keineswegs gesichert. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das heißt, man bewegt sich da wirklich in einem Gelände, was sehr schwierig zu definieren ist und nachher auch von der Rechtsauslegung unter Umständen problematisch ist. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, das mir aber deutlich geworden ist, vor allen Dingen durch die Äußerung von Herrn Seibert, dass wir es ja mit zwei verschiedenen großen Komplexen zu tun haben. Einmal mit außerparlamentarischen Bewegungen und Aktivitäten und potenziellen oder tatsächlichen Gewaltaktionen und andererseits der Tatsache, dass wir alle in einem demokratischen Rechtsstaaten, einem parlamentarischen System uns bewegen. Und da kann es natürlich nicht angehen, dass man durch Selbstdefinition so etwas wie eine Eigenlegitimität von Gewaltaktionen herstellt. Also ich will auf Folgendes hinaus, es hat die Parole gegeben, dass der Kapitalismus töten würde. Und dass wenn der Kapitalismus, Capitalism kills, war eine der Parolen während der G20-Proteste. Wenn das so automatisch unterstellt wird, und es gibt natürlich alle möglichen Gründe zu sagen, ja, es gibt Effekte, die dazu führen, dass halt so und so viel Tote und so weiter durch die sozusagen systemisch bedingt sind, dann gezählt werden müssen. Dann bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass diejenigen, die das formulieren, dann glauben, sich selbst ermächtigen zu können zu gewaltsamen Aktionen unterhalb der Tötungsschwelle. Und das halte ich für einen sehr problematischen Schritt, weil er nämlich eines nicht akzeptiert, nämlich die Tatsache, dass wir hier ein Gewaltmonopol des Staates haben. Und das Grundproblem eines bestimmten Teils, nicht des gesamten, aber eines bestimmten Teils der außerparlamentarischen Bewegungen seit 5 Jahrzehnten besteht in der Akzeptanz des Gewaltmonopols des Staates in einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat. Und ich glaube, wenn man über diesen Knackpunkt genauer sich auseinandersetzt und versucht, sich darüber Klarheit zu schaffen, dann kämen wir wirklich ein Stück weiter.
Herr Seibert, Sie sind ja gerade auch schon zitiert worden, beziehungsweise Herr Krauser hat auf Sie Bezug genommen. Wäre das die Lösung, also einfach die Legitimierung oder die Anerkennung, dass der Staat das Gewaltmonopol hat? Punkt.
Herr Krauser hat vor allen Dingen gesagt, wir bewegen uns auf einem Gelände, das habe ich mir wörtlich notiert, das schwierig zu definieren ist und sehr problematisch ist. Diese beiden Sätze möchte ich unbedingt unterschreiben. Man kann über das, worüber wir jetzt sprechen, Gewalt, nicht und niemals in einem leichtfertigen Sinn sprechen. Man muss sich immer klar machen, wie problematisch das ist und dass es schwierig zu definieren ist. Das kann bis ins Tragische gehen in gewisser Weise. Und zu sagen, eine bestimmte Verfassung der Demokratie zu einem bestimmten Zeitpunkt habe hier die definitive Endlösung sozusagen erreicht im Sinne einer endgültigen Regelung, das glaube ich nicht. Mein Begriff von Demokratie liegt wesentlich darin, dass das diejenige Ordnung ist, die sich permanent selbst demokratisiert, die ständig in einem Prozess der Demokratisierung begriffen ist, der gleichzeitig wieder durchschnitten wird und durchkreuzt wird von Prozessen der Entdemokratisierung. Das ist Teil des Problematischen, das ist Teil des schwierig zu definierenden und deswegen würde ich, um präzise auf das zurückzukommen, was Herr Kraus hat gesagt hat, ich würde sagen, dass die Definition des staatlichen Gewaltmonopols und seine gegenwärtige Form nicht zwingend ist. Ich würde das auch so nicht unterschreiben. Selbstverständlich stelle ich das in Rechnung und selbstverständlich würde ich mich und setze ich mich niemals leichtfertig darüber hinweg. Aber darin einfach eine gegebene Grenze zu nehmen, ich glaube, die gesamte Geschichte der Demokratie hat das nie getan. Wenn es etwas gibt, das gut ist an der Geschichte der Demokratie, ist, dass sie Grenzen der Demokratisierung nicht anerkannt hat.
Es ist eine Hörersendung und es warten schon zwei. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen zurück. Zuerst möchte ich aber das Wort an Rebecca Scholz aus Hamburg weitergeben. Guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich, dass ich was sagen darf. Mir fällt auf, dass zum Beispiel jetzt gerade in Hamburg der alternative Gipfel in den Medien überhaupt nicht inhaltlich besprochen wurde. Und es fällt mir auf, dass Gewalttaten ganz in den Blickpunkt gerückt wurden und dass die friedlichen Demonstranten behandelt wurden, als seien sie zu einem Kindergeburtstag gekommen. So war das nicht. Also die Menschen, die demonstriert haben und sich von der Gewalt ferngehalten haben, denen war es sehr ernst. Und deren Argumente sind nicht gehört worden. Ich will noch einmal zurückgehen, ganz weit. Wir hatten damals, 1977 in Brockdorf, den Wunsch, um auf den Bauplatz zu kommen. Und zwar, wir hatten den Wunsch, friedlich auf den Bauplatz zu kommen. Wir wollten auf diesem Bauplatz gar nichts tun. Wir wollten nur diesen Bauplatz für eine gewisse Zeit besetzen. Das wurde uns verwehrt und das hat zu Auseinandersetzungen geführt, zu grässlichen Auseinandersetzungen. Und ich meine, es muss vernünftig unterhandelt werden. Es müssen Argumente und Gegenargumente gehört werden. Und es ist tatsächlich so, was ich meine ist, es wurden Massenmörder eingeladen zu diesem Gipfel und ich bin erschüttert, dass sie mehr geschützt wurden als die Bürger.
Frau Scholz, da waren jetzt ganz viele spannende Aspekte dabei. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich glaube, auch die meisten von uns erinnern sich noch an die Bilder von Brockdorf. Und was Sie gesagt haben, da waren zwei Sachen, die ich noch mitnotiert habe, die ich gerne an die Herren in der Runde weitergeben möchte. Nämlich zum einen, dass die friedlichen Proteste tatsächlich abgetan wurden, wie überspitzt gesagt Kindergeburtstag. Und dass dadurch ja auch die gewaltsamen Proteste noch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und das hinterher ja auch einige Interviews, einige Aussagen dazu gab, quasi die Linksextremen hätten ihr Ziel erreicht, weil eben der Fokus auf ihnen lag. Ist das automatisch, Herr Eibel, wenn es nicht knallt, dann ist der Protest einfach auch ein Kindergeburtstag, um bei dem Begriff zu bleiben?
Ja, also ich habe es ja, ich hab's ganz live und lebhaft erlebt. Am Dienstagabend auf dem Camp, wo Attac das Sleep-In ausgerufen hatte, Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hat zwar erlaubt, dass Zelte aufgestellt wurden, aber nicht erlaubt, dass dort geschlafen wird. Und dann haben wir als Demonstrationsform ein Sleep-In gemacht. Man muss sich also vorstellen, eine Wiese, ein bisschen hängen, strahlender Sonnenschein am Nachmittag, stehen 50 Leute bereit, im Sleep-In dann in den Schlaf zu fallen und daneben steht eine Hundertschaft Polizisten oder vielleicht 60 Polizisten. Und weiter oben am Hang stehen 7 Kamerateams. Es ist uns gelungen, in langwierigen Verhandlungen zu verhindern, dass es zur Gewalt kam. Und es gab so lange Gespräche, bis dann das Oberverwaltungsgericht entschieden hat, ja, es darf sein. Und glauben Sie mir, wenn Sie die Kommentare der Journalisten gehört haben, jetzt stehe ich da 2 Stunden rum und nichts ist passiert, ich komme ohne Material zur Redaktion zurück, was soll ich denn sagen? Weil eine friedliche Lösung eines Konflikts ist eben keine Nachricht in unserer heutigen Medienlandschaft und deswegen gab es dazu auch keine Berichte, sondern wo es halt Berichte gab, ist da, was geknallt hat. Und das ist eigentlich die Schade, wobei ich muss ein Lob für den NDR aussprechen. Immerhin hat es der NDR geschafft, auch über einige Aktionen zu berichten, wo es eben keine Krawalle gab, zum Beispiel auch über den globalen Gipfel für globale Solidarität.
Ich wollte uns jetzt nicht selber loben, aber ich war dabei. Nee. Ich weiß, was wir versucht haben tatsächlich und es war auch nicht einfach. Also selbst im Vorfeld, da war auch ein Kollege von Ihnen, von Attac bei uns, Herr Eibel, als wir im Vorfeld des Gipfels noch klären wollten, wie Inhalte aussehen beim Gipfel, da sind wir tatsächlich auch relativ allein auf weiter Flur Inhalte transportieren zu wollen und ich weiß aber eben auch, wie viele Kollegen draußen waren und ich weiß es auch, dass wir versucht haben, das ganze Bild zu zeichnen. Es ist nicht einfach, also wenn man dann die Gegenseite sich auch wieder vorstellt, einer Nachrichtenredaktion und eben, was es heute nicht alles gibt mit Twitter-Nachrichten und jeder hat seinen eigenen Facebook-Channel. Ja, ich gebe Ihnen sicherlich recht, dass der Schwerpunkt natürlich auf brennende Autos, das zählt auf jeden Fall. Also da können Sie, glaube ich, dreimal die viel größere Leistung erbracht haben und eine Gewalt gerade verhindert haben.
Nee, aber vielleicht noch ein, darf ich ergänzen?
Natürlich.
Also der Punkt ist ja, ich vergleiche es gerne mit Fußballspiel. Auch beim Fußballspiel gibt es Randale, weil Hooligans Kraft machen und wenn sie nach München kommen, vielleicht den S-Bahn-Zug zerlegen. Dann wird auch über diese Krawalle berichtet. Aber in den Medien steht auch dann, wie das Fußballspiel ausgegangen ist. Und hier hat man ja festgestellt, den Leitmedien war es ganz recht, dass diese Krawalle gegeben hat, weil sie dann über das Nullergebnis des Gipfels gar nicht mehr berichten mussten. Es war in den nächsten Tagen nur die Medienberichterstattung, vor allem mit Krawallen, über das, was an Gipfelergebnis war. Es war halt kein Ergebnis, von daher konnte man auch schlecht berichten.
Es gab viele kleine, vielleicht war das eben auch mit das Problem, dass wir auch da immer auf den großen Wurf warten und dann auch eben den kleineren gar keinen Blick mehr zuwenden konnten. Aber wie gesagt, wir wollen ja heute Abend auch gar nicht über G20 in dem Fall sprechen, sondern wir sprechen darüber, wie Gewalt in der politischen Auseinandersetzung gerade bei den Linken zu diskutieren ist. Und Karl-Heinz Hansen aus Jesteburg ist in der Leitung und wartet schon ein bisschen. Danke für Ihre Geduld.
Ja, Hansen, ja, aber in diesem Fall aus Harmsdorf. Das ist ein Ortsteil von Jesteburg.
So viel Zeit muss sein.
Ja, okay. Ja, ich bin im Augenblick im Stress, weil ich erlebe hier eine besondere Art von Gewalt. Meine Katze versucht gerade, eine Maus auseinanderzunehmen und die Haustür ist auf. Aber ich hoffe, das klappt und die laufen jetzt nicht rein.
So. Wir haben jetzt alle Bilder im Kopf, aber ja. Eigentlich sprechen wir ja über linke Gewalt. Ist Ihre Katze linksradikal, Herr Hansen?
Na ja, die kommt aus der Ukraine. Ob sie linksradikal ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie Opfer dieser Auseinandersetzung. Und ich habe sie, weil ich die Welt retten will, fange ich in der Ukraine an und da habe ich die jetzt übernommen und die ist glücklich hier in unserem Wald, im Kleckerwald, jetzt hier zu leben. Aber das ist nicht das Thema. Es geht ja um Gewalt.
Ja.
Und Sie haben beschreiben das und Gewalt wird im Allgemeinen ja durch mechanische, was weiß ich, Betätigung irgendwie festgestellt. Und ich habe bin selber Betroffener durch diese Demonstrationen, weil die Gewalt, die auf mich gewirkt hat, das ist die der Sprache.
Mhm.
Und zwar, ich habe diese Übertragung im Livestream aus dem Innenausschuss im Hamburger Senat mir angehört. Rentner, ich kann ja bis in die Nächte in meinen Fernsehen. Und da habe ich mir das, und ich bin entsetzt oder dann auch empört, weil ich persönlich betroffen, ich habe teilgenommen an mehreren Demonstrationen und ich habe als Alt-68er, also Brockdorf hinter mir, ich grüße die Dame, die vor mir gesprochen hat, die ich voll und ganz unterstütze, Anti-Strauß, Anti-NPD, 1. Mai, ich bin alter Gewerkschafter, 50 Jahre, jede Demo mitgemacht, Anti-Kriegstage und es hat immer irgendwelche Auseinandersetzungen gegeben, da will ich nicht drauf eingehen, aber die Gewalt in der Sprache, die ist mir in dieser Übertragung aus dem Innenausschuss persönlich also sehr nahe gegangen, da wurden die Demonstrationsteilnehmer beschrieben von der Polizeiführung. Und nicht nur von einem, sondern von allen, die da diese Darstellung gemacht haben über ihre Einsatzform und wie das da abgelaufen ist.
Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele, Herr Hansen.
Ja, die haben dann gesagt, Teilnehmer, schwarzer Block, links und radikal und Terror. Das war die eine Gruppe. Und dann haben die gesagt, und dann waren da bunte Partygänger. Mhm. Ich persönlich, der mich von diesem schwarzen Block natürlich distanziere und abgrenze, mir blieb die Klassifizierung bunter Partygänger übrig. Mhm.
Herr Hansen, ich will Ihnen da gar nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das war ja nun auch erkennbar, auch in der Nachbereitung zu sehen, dass damit Jugendliche gemeint waren, die einfach auch schon den Tag über sehr viel Alkohol konsumiert haben. Und es ging ja auch immer darum, dass eben auch Bürger sich beteiligt hatten, die sich distanziert hatten, aber eben auch versucht haben, mit zu demonstrieren und die ganzen Ausschreitungen dann auch mitgemacht haben. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie die Rhetorik stört, wie würden Sie es denn dann ändern? Also Sie sagen, Sie distanzieren sich auch von Gewalt. Wo würden Sie, um mal konstruktiv zu werden, Herr Hansen, wo setzen Sie an und sagen, wie kann man denn politische Auseinandersetzung anders lösen, um trotzdem ernst genommen werden?
Anders lösen würde für mich bedeuten, erstmal überhaupt keine Polizei und dann die Leute sich versammeln lassen, die sich versammeln wollen. Ich denke an eine Gruppe von älteren Damen, also super, die hatten sich wie Piraten angezogen, gefährlich, äußerst gefährlich, und die nannten sich Bille-Piraten. Ich habe sowas noch nie gehört, aber die waren da mittendrin und das sind keine Partygänger. Natürlich sind die bunt und lustig und vielleicht trinken die auch was. Mhm. Aber diese Unterscheidung, schwarzer Block und bunte Partygänger, das ist eine Beleidigung für alle, die daran teilgenommen haben.
Herr Hansen, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke auch für eben diese Anregung. Wie viel macht Rhetorik aus, Herr Kraushaar?
Sehr viel. Um mit dem Letzten zu beginnen, ich halte es natürlich für eine vergleichsweise naive Vorstellung anzunehmen, man könne ein G20-Gipfeltreffen in einer Stadt wie Hamburg veranstalten, ohne Polizeikräfte im Einsatz zu haben. Es wäre vermutlich keiner der Gipfelteilnehmer zu den Messehallen durchgedrungen, weil die Protestierenden ja von ihrem Blockaderecht, das sie vermeintlich geglaubt haben, zu besitzen, dann Gebrauch gemacht hätten. Das heißt, es wäre ein Unding gewesen. Das wäre einfach nicht zustande gekommen. Aber das wollte ich damit nicht vor allen Dingen thematisieren. Ich glaube, das Thema mit der Sprache und der Gewalt der Sprache, das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema, das man auch wirklich bedenken sollte. Mir ist das besonders aufgefallen, nicht so sehr bei der erwähnten Sitzung des Innenausschusses, sondern bei den Reaktionen von führenden Politikern unseres Landes auf die Ausschreitungen während der G20-Tage. Zum Beispiel hat der Staatsminister Altmaier erklärt, dass das, was man dort vor Augen gehabt habe, doch im Grunde genommen das Gleiche sei wie der Rechtsterrorismus des nationalsozialistischen Untergrunds auf der einen Seite und der Islamische Staat, der Terrorismus, der furchterregende Terrorismus des Islamischen Staates auf der anderen Seite. Da frage ich mich wirklich, wie kann jemand in einem solchen verantwortungsvollen Posten, der auch ansonsten es wirklich gelernt hat, sehr moderat aufzutreten, eine solche Entgrenzung in der Terminologie vornehmen. Und derjenige, der nicht sonderlich weit entfernt war von diesen Äußerungen und eine ähnliche Gleichsetzung mit dem Terrorismus vorgenommen hat, war Bundesinnenminister de Maizière. Das heißt, das sind offenbar doch eine Reihe von Sicherungen in der politischen Sprache einfach durchgebrannt. Und das ist etwas, was man wirklich auch öffentlich kritisieren muss. Das darf einfach nicht geschehen. Denn das, was sich dort abgespielt hat, so schlimm es in der ganzen Reihe von Fällen gewesen sein mag, das lässt sich nicht mit Terrorismus auf dieselbe Stufe stellen.
Wobei ja Innenminister de Maizière auch gesagt hat, es gibt einen generellen Anstieg von Respektlosigkeit, Gewalt und Hass in Deutschland und dann geht es ja auch um die Zahlen.
Er hat verschiedene Äußerungen dazu gemacht, genau. Sehr wohl. Aber er hat im Kern auch das gesagt, nämlich mit der Gleichsetzung mit dem Terrorismus.
Wir bleiben noch mal ganz kurz bei der Terminologie. Herr Eibel, muss man da jetzt, und ja, wir sind mehr beim G20-Gipfel, als wir das wollten, aber vielleicht ist das auch gut so, weil wir plakative Beispiele haben, wenn man eine Demonstration Welcome to Hell nennt. Ist das nicht auch schon eine rhetorische Aufputschung?
Das mag sein, aber ich kann...
Das mag
ich kann,
nicht sein, das ist so.
Das steht mir aber, kein Kommentar zu.
Sie haben es nicht erfunden.
Genau, aber, und wir waren auch nicht beteiligt, weil die Aktionen, die wir gemacht haben, und da denke ich, sollte man wirklich das nochmal ein großes Lob an alle Teilnehmer aussprechen, sowohl an die Organisationen als auch an die Teilnehmer der Demonstration. Nach den Ereignissen der Freitag auf dem Samstag, dann eine Demonstration mit 76.000 Menschen auf die Beine zu stellen, die friedlich beginnt und friedlich endet und wo der Kinderwagen auch von Anfang bis Ende mitgeschoben wurde. Das auf die Beine zu stellen, da sind wir wirklich stolz, dass wir das geschafft haben. Und das auch zusammen mit diesen bösen Linksradikalen. Mhm. Wir hoffen auch, dass das, was ja im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel gelaufen ist, dass da ja eine bestimmte Spaltung gab, dass wir das aufgrund der Erfahrungen, die jetzt gelaufen sind, dass wir das wieder zusammenführen können, weil wir gezeigt haben, auch so in einer solch aufgeheizten Stimmung, ist es möglich, eine Großdemonstration friedlich durchzuführen. Und das ist eine große Leistung, die auch in den öffentlichen Medien völlig untergegangen ist. Aber ich würde gern noch auf einen anderen Punkt zurückkommen. Ich glaube, der Herr Krauser war es, der nochmal dieses Schlagwort von dem Kapitalismus tötet gebracht hat. Wir haben ja ein ganz aktuelles Beispiel. Und ich bin ja auch ganz froh, dass heute über die Nachrichten der Brief von den Autoingenieuren gegangen ist. Ich freue mich, mein Berufsstand ist wieder gerettet. Ich bin auch Ingenieur. In meinem Berufsleben, die haben 2015 schon davon gewarnt, diese Abgasmanipulationssoftware einzuführen. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung findet man die Aussage einer Studie, die sagt, dass in der Europäischen Union es 11.000 Todesfälle gibt pro Jahr aufgrund der erhöhten Abgaswerte. Also nicht aufgrund der Stickoxide insgesamt, sondern allein aufgrund der erhöhten Abgaswerte. Und deswegen ist natürlich ganz klar, dass diese erhöhten Abgaswerte deswegen gibt, um die Profitmargen der Unternehmen, der Betroffenen nach oben zu fahren. Also hier haben wir einen konkreten Fall von Kapitalismus tötet. Heißt aber nicht, dass das ein Freibrief ist, zu sagen, ich zahle mit gleicher Münze heim, sondern nur die Frage ist, was ist erlaubt, um solches Verhalten zu beenden? Und da sind wir jetzt wieder beim zivilen Ungehorsam, wo ich immer gerne hinkommen würde, weil das für uns der spannende Punkt ist, wo wir quasi in der politischen Auseinandersetzung stehen, wo es darum geht, eine öffentliche Meinung zu gewinnen, um die Legitimität genau für solche Gegenmaßnahmen herzustellen.
Ich möchte an der Stelle mal rein, damit wir nicht zu harmlos und in gewisser Weise dann doch leichtfertig werden, indem wir allzu schnell viele Sachen sagen, die sicher alle richtig sind. Besonders das Letzte stimmt ja auch. Nichtsdestotrotz, es gibt den Schwarzen Block und es hat das gegeben, was man den Riot nennt, den Aufstand. Das war eine durchaus kleine, als in der Öffentlichkeit dargestellt, kleine Variante dessen, was wir beispielsweise zum letzten Mal sehr groß Paris 2005 erlebt haben, über Tage hinweg, und was wir erlebt haben in London 2011. Und ich glaube, wenn wir unserem Thema gerecht werden wollen, dann müssen wir uns diesem Phänomen auch zuwenden. Und weil es so prekär ist, möchte ich an der Stelle ausdrücklich festhalten, dass ich hier nichts propagiere. Mhm. Ja, ich bin hier niemand, der Propaganda für irgendetwas macht und sagt, dieses oder jenes sollte man tun, weil es toll ist und so weiter. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber wir haben den Bogen der Gewalt schon geschlagen. Wir haben auch von der Gewalt gesprochen, die in den normalen Verhältnissen des Alltagslebens jeden Tag einbeschrieben ist für ungezählte Menschen. Wir haben von der großen Gewalt gesprochen, von der Gewalt der Staatsmänner und so weiter. Es gibt jetzt aber diese Phänomene wie den Aufstand, den Riot. Und man hat zwei Sachen, möchte ich dazu sagen. Das eine ist, viele Leute, auch Leute von links, haben das, was in Hamburg Riot-mäßig war und das man ja ausdehnen kann, auf London, auf Paris, aber auch auf bestimmte Sachen, die wir zum Beispiel aus den letzten Jahren aus den USA kennen. Im Zusammenhang mit der rassistischen Polizeigewalt gab es auch solche Riots. Und wenn wir uns ernsthaft zuwenden wollen der Gewalt und der Frage nach der Rolle, die Gewalt in der Geschichte spielt und vielleicht muss man so eine Futurwendung machen, gespielt haben wird, dann möchte ich, und zwar fern jeder Propaganda, doch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Verhältnisse in der Geschichte, in die wir stehen, so sind, dass es immer wieder zu Aufständen kommen wird. Ein Aufstand ist per se etwas, ein Aufstand im richtigen Sinn des Wortes, ist nichts, was man plant, was man intendiert, was man strategisch verfolgt, sondern ein Aufstand hat immer so etwas Ungeplantes, Plötzliches, Explosives. Und ich glaube, dass man das unbedingt in Rechnung stellen muss, wenn man über Gewalt spricht. Und dass man dort weder eine einfache Position der Zustimmung haben kann, das ist ganz offensichtlich nicht zu rechtfertigen, wenn man sich anschaut, was während solcher Aufstände geschieht, aber dass man es sich auch zu leicht machen würde, wenn man sagen würde, das darf es gar nicht geben. Dann tritt man in gewisser Weise an die Seite des Staates. Vielleicht hilft es, wenn man sich das auf der Ebene eines Bildes verdeutlicht. Stellen wir uns einmal eine extrem disziplinierte Person vor. Wir alle kennen solche Menschen. Und wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass etwas, das jedem passieren kann, besonders extrem disziplinierten Menschen widerfährt. Nämlich, sie werden plötzlich ungewollt, aber auch unbeherrschbar heimgesucht von Zuckungen im Gesicht, die sie nicht kontrollieren können. Da bricht etwas durch. Ich glaube, dass man, und damit bin ich weit weg von einer Rechtfertigung, den Aufstand damit vergleichen kann und dass wir in der Geschichte, in der wir stehen, in der Gesellschaft, in der wir leben, immer davon ausgehen müssen, dass es auch zu solchen Phänomenen kommen wird. Und der Punkt, auf den es mir jetzt ankommt, ich reihe mich nicht unter diejenigen ein, die solchen Explosionen den Charakter des Politischen absprechen. Im Gegenteil. Es sind Grenzpositionen des Politischen, es sind Formen des Politischen, die sich, anders als der zivile Ungehorsam, nicht rechtfertigen lassen. Ja. Dennoch sind es Ereignisse, ohne die Gesellschaft nicht verändert wurde, nicht verändert werden kann und nicht verändert worden sein wird. Das ist etwas, dem wir uns, wie gesagt, ich bin fern der Propaganda, dem wir uns zuwenden wollen, wenn wir dem Thema, das wir haben, gerecht werden müssen. Wir müssen das so in den Blick nehmen.
Und genau darauf kommen wir auch gleich noch zurück. Erst aber Frank Gottlieb aus Bassum. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind schon dran.
Ich weiß. Es ist so, also ich bin der Meinung, dass Staatsgewalt gar nicht sein darf. Ich habe selbst mal eine linke Aktion, einen sogenannten zivilen Ungehorsam gegenüber Willkür und Mobbing in einem Betrieb in Form einer Plakataktion durchgeführt. Von der Polizei wurde ich dann richtig schikaniert. Die sagten, wenn du damit nicht aufhörst und dich nicht loyal und artig verhältst, dann kriegst du von uns richtig Probleme, dann hauen wir dir eins auf die Nuss. Wir dürfen das legitimieren, denn wir sind die staatliche Ordnung. Und sowas braucht kein Mensch. Mhm.
Herr Gottlieb, jetzt ist es natürlich schwierig, von hier aus etwas dazu zu sagen. Wir wissen nicht, wie Ihre Plakataktion aussah. Und das macht es uns ein kleines bisschen schwer. Wenn Sie jetzt aber pauschal sagen, dass das nicht sein darf, also würden Sie es pauschal sagen, dass das nicht sein darf?
Ich würde das pauschal sagen. Ich habe auch andere Erfahrungen gemacht ohne Plakate.
Mhm. Also wir sprechen von zivilem Ungehorsam.
Zivilem Ungehorsam, im linken Bereich, so nach der Methode.
Mhm. Also aber Sie haben keine körperliche Gewalt gegen andere Mitarbeiter eingesetzt?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, aber genau andersrum. Nee, das war überhaupt nicht der Fall. Und ganz ehrlich betrachte ich das, was de Maizière oder dieser Trepo nach diesem Welcome to Hell Gedanken dort verlautbart gegen Linke, das betrachte ich als geistige Brandstiftung. Mhm. Und was heißt hier Welcome to Hell? Sind damit die Autonomen gemeint oder ist dieser größenwahnsinnige G20 damit gemeint? Danach hat noch keiner gefragt. Mhm.
Wie gesagt, Herr Gottlieb, wir wollten heute Abend ein kleines bisschen weg von der jetzt reinen G20-Aufarbeitung, aber ich möchte doch Ihre Idee weitergeben an zum Beispiel Herrn Eibel von Attac Deutschland.
Ja, der Punkt ist, oder andersrum, es war ja nochmal jetzt gerade das Thema körperliche Gewalt und betrieblicher Zusammenhang und das erinnert mich jetzt so an meine betriebliche Interessenvertretung, Streik. Ne? Arbeitskampf ist ja auch schon im Wort her was kämpferisch ist. Ja, dann geht es ja auch um Gewalt. Und Streikposten stehen ist eine übliche Sache. Was in Deutschland verboten ist, ist ja Betriebsblockade. Wird aber trotzdem gemacht. Und wenn dann der Meister rein will und in seinem Schlepptau noch drei Kollegen, der eine, der Karriere machen will, der andere, der keine Ahnung hat, und der Dritte, der einfach der Vorzeigearbeiter der FDP ist.
Oder sein Eigenheim abbezahlen muss. Wir wollen es ein bisschen offener formulieren.
Gut, dann sein Eigenheim abbezahlen will, dann steht er vor einer Mauer von Menschen, die sie nicht reinlassen wollen. Und dann ist natürlich klar, dass das mit Geschubse und mit Gerempel geht. Und dann kommt der Lastwagen, der einen Nachschub für die Fertigung bringt. Und weil er am Werkstopp stehen bleibt, hat er auf einmal die Reifen keine Luft mehr. Also das sind auch Sachen, wo quasi Gewalt angewandt wird. Auch Gewalt gegen Menschen, ohne sie jetzt zu verletzen, aber passive Gewalt. Sie werden gehindert, das Werksgelände zu betreten, um zu arbeiten. Und das ist auch ein Bereich, der quasi akzeptiert wird, weil er quasi gesellschaftlich legitimiert ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man sozusagen immer diskutieren muss, wenn man über diese Punkte redet. Man tut sich unwahrscheinlich schwer, wenn man abstrakt über diese Themen redet. Man muss immer den konkreten Fall im Auge haben, weil dann sozusagen die Bewertung ja ganz anders ist. Wenn ich mir allein jetzt ein bayerisches Beispiel nehme, Backersdorf, ne? Da war die CSU ja auch massiv dagegen, dass quasi der Aufbau von Backersdorf gestört ist. Und heute sind sie froh, dass die Linken Backersdorf verhindert haben. Selbst im schwarzen Bayern. Ja. Also das heißt, die Bewertung verändert sich aufgrund des Ergebnisses und im Zeitablauf. Das werden wir immer wieder haben.
Wir diskutieren heute in der Redezeit die Frage, was ist daran links Gewalt in der politischen Auseinandersetzung? Und wenn Sie schnell sind, dann kommen Sie vielleicht auch noch dran. 0800 44 1777. Das ist die Telefonnummer ins Studio. Nochmal 0800 44 1777. Wir haben viele Mails bekommen. Dankeschön dafür. Ich schaffe es nicht, sie alle vorzulesen, aber eine noch von Kai aus Sieke. Er schreibt, körperliche Gewalt hilft niemals zum Revolutionieren. eines Systems der Ausbeutung. Nach dem Umsturz werden neue Ausbeuter die Gewalt an sich reißen, die Menschen dazu zu bringen, die Menschheit universal und vernünftig zu betrachten, ist die einzige Möglichkeit, diese Welt aus der Geißel der Gewalt zu befreien. Und jetzt machen wir quasi wieder eine Rolle rückwärts zu dem Punkt, an dem wir gerade schon mit Herrn Seibert waren, aber der uns nach vorne schauen lässt. Auch das wollen wir in dieser Sendung machen, nämlich die Frage, Sie haben aufgeworfen, Herr Seibert, es wird immer wieder Aufstände in Ihrem Vergleich Augenzucken geben. Wie gehen wir künftig damit um, Herr Kraushaar?
Also ich glaube, man muss erst etwas Grundsätzliches noch zu dem Wortbeitrag von Herrn Seibert sagen. Ich glaube, dass der Begriff des Riot oder der Riots die falsche Kategorie sind, jedenfalls um das zu beurteilen und zu analysieren, was sich hier in Hamburg abgespielt hat. Das waren keine Riots. Und Herr Seibert, Sie haben ja selber durch die Bezeichnung des Eruptiven, des Spontanen, des Naturwüchsigen ja so eine Art Modus angezeigt, in dem diese Dinge sich abgespielt haben, egal ob Sie Paris 2005 erwähnen oder 2011 in London. Und man kann noch sehr viel weiter zurückgehen. In den 60er Jahren hat es 65 und 67 beispielsweise in den USA wirklich regelrechte Riots gegeben, wo Tage, manchmal wochenlang halt es zu Aufständen im Suburb von verschiedenen Großstädten wie LA und Chicago gekommen ist. Und das hatte soziale Wurzeln. Das sind soziale Wurzeln gewesen. Und das war auch in Paris so, das war auch in London so. Das unterscheidet sich aber grundlegend von dem, was hier in Hamburg geschehen ist. Das hatte keine unmittelbaren sozialen Wurzeln, sondern nur vermittelte. Und es ist auch nicht eruptionsartig geschehen, sondern es ist geplant geschehen. Man war vorbereitet darauf und es hatte einen inszenatorischen Charakter gehabt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, wenn wir solche Dinge miteinander versuchen sozusagen zu durchdringen und uns analytisch ein Bild davon machen wollen, dann müssen wir an der Stelle auch klar sein in der begrifflichen, der kategorialen Unterscheidung und Zuordnung.
Wir haben jetzt tatsächlich noch einen Anrufer in der Leitung, nämlich Ronno Afoto aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Ronno Afoto hier.
Schön, dass Sie noch kurz vor Schluss angerufen haben. Ganz kurz.
Ja, wunderbar, dass ich noch durchgekommen bin. Ich wollte noch einmal ganz kurz auf den Beitrag von Herrn Seibert zurückkommen, den ich doch sehr interessant fand. Und zwar ging es ja darum, dass sich die Emotionen so explosionsartig auch darstellen. Mhm. Und dann, das ist doch eigentlich immer ein Indiz dafür, dass im Vorfelde und im Nachgang nicht genug Dialog stattfindet. Und wir wissen das doch alle, dass der Dialog einzig und allein dafür da ist, um genau dagegen vorzugehen und dass die Menschen sich gehört fühlen, dass sie dennoch auf die Straße gehen. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Aber ich bin der Meinung, dass das Anstauen dieser Emotionen nicht so extrem ausfallen würde und auch nicht so explosionsartig sein würde, wenn die Menschen sich genug gehört fühlen würden. Das gilt für rechte Gewalt, linke Gewalt, Gewalt gegen, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Das ist meines Erachtens das, was in der Politik, in der Öffentlichkeit und meines Erachtens auch in den Medien, dafür sind sie ja da, nicht genug stattfindet. Dass wirklich ein Ohr da ist für diejenigen, die vielleicht eine kleine Gruppe darstellen, aber die eben nicht in Gewalt ausbrechen müssen, dann, um sich Gehör zu verschaffen.
Herr Afoto, wir haben Sie gehört. Vielen Dank für Ihren Anruf. Dazu passt auch die Mail aus Bremen von Müsel Schindler, der auch schreibt, wir brauchen mehr praktische politische Bildung in den Schulen. Wer in der Schule lernt, wie Petitionen erstellt, Demonstrationen angemeldet, Disziplinarverfahren auf den Weg gebracht werden etc., der neigt deshalb weniger zu Gewalt und kann dennoch seine Meinung bekunden. Wir kommen schon zu einer Art Resümee, zu einer Art Schlussrunde in dieser Sendung. Wir haben ja die Frage gestellt, was ist daran links, Gewalt in der politischen Auseinandersetzung? Ist es denn tatsächlich so, auch mit allem, was wir in der Sendung schon besprochen haben, Herr Eibel, dass Reden hilft?
Ja, auf alle Fälle. Und eins ist auch klar, denke ich, und da kann ich die Mail, die Sie vorher zitiert haben, nur begrüßen, mit Gewalt verändere ich keine Gesellschaft. Riots ist was anderes, da bricht sich was Bahn. Aber wenn ich Gesellschaft verändert wird, mit Gewalt verändere ich Gesellschaft nicht. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, den muss ich fördern über Bildungsarbeit, über... Zum
aber
Beispiel
Herr Eibel, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. 2011, ja? Tahrirplatz, die 18 Tage des Zorns im Februar 2011 in Kairo. Das ist ein Beispiel dafür, wo Hunderttausende zusammengekommen sind und sozusagen mit ihrer Präsenz, ja, und auch mit ihrer Gewalthaftigkeit gegenüber der Polizei und dem Militär es vermocht haben, Staatspräsident Mubarak zum Rücktritt zu bringen.
Und was haben wir jetzt? Wir haben wieder eine andere Gesellschaft?
Ja, einen Augenblick. Ich weiß, dass Sie sind da sehr schnell bei der Hand. Nein, das hilft uns an der Stelle nicht, weil es eigentlich das, was sich dort abgespielt hat, zumindest in Teilen des arabischen Frühlings, das, was Sie jetzt versuchen aufzulegen und zwar zu reduzieren auf eine Frage der politischen Bildung, der bloßen Kommunikation. Zum Beispiel bei diesen Riots können Sie gar nicht in Rechnung stellen, dass die Jugendlichen in Paris, in London oder in den Suburbs, dass die besser kommunizieren sollten. Wie sollten Sie das? Mhm. Das geht gar nicht. Das lässt sich gar nicht übertragen. Ich glaube, Sie machen einen Denkfehler, weil Sie denken, Sie könnten ein pädagogisches Konzept darüber stülpen und damit die Gewalt verhindern. Ich glaube, das ist nur begrenzt möglich.
Ich würde mich dem direkt anschließen, weil wir ja in so einer Art Schlussrunde sind. Ich sehe das auch in dem Fall in gewisser Weise genauso und würde in der Diskussion zu linker Gewalt, muss das ja erlaubt sein, einen der wichtigsten Sätze meines Erachtens von Karl Marx zur Erinnerung bringen. Dieser Satz beginnt zunächst mal in seinem ersten Teil mit dem Satz, die Menschen machen ihre eigene Geschichte. Darauf hat sich Herr Eibel jetzt ganz stark bezogen. Ja? Mhm. Man macht es geplant, man macht es möglichst vernünftig, man zieht Lehren aus dem, was geschehen ist und so weiter. Aber der Satz von Marx geht weiter, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Wenn man ein Linker sein will, wenn man Geschichte verändern will, wenn man Geschichte machen will, dann wird man um die Wahrheit dieses Satzes nicht herumkommen. Und damit
Herr Seibert,
bin ich bei meinem Refrain sozusagen. Wir können Gewalt nicht leichtfertig nehmen, aber sie leichtfertig zu nehmen, liegt auch darin, sie vorschnell ausschließen zu wollen. Das wird nicht möglich sein, wenn wir tatsächlich Geschichte
Und machen. Damit ist unsere Sendezeit auch vorbei. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Frage heute, was ist daran? Links in der Redezeit auf NDR Info. Tschüss, bis bald.
NDR Info. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.